Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Mehr als 22 Millionen Menschen lebten 2021 in Deutschland als Singles. Dazu zählten alle Personen, die ledig sind. Vor allem Jüngere setzen bei der Suche nach dem perfekten Gegenüber auf Flirtportale oder Dating-Apps. Aber Flirten sollte geübt sein, denn der erste Eindruck zählt. Mein heutiger Gast ist ein Mann, der als Flirttrainer anderen dabei hilft, Ängste zu besiegen oder die Schüchternheit abzulegen, um interessante Gegenüber im Alltag anzusprechen. Er coachte ganze Dörfer voller einsamer Herzen, mehrere tausend Frauen und Männer erfolgreich. Viele von ihnen leben heute in einer glücklichen Beziehung. Herzlich willkommen, Andreas Lorenz. Andreas, eigentlich müsste ich Servus sagen, denn du bist in Regensburg in Bayern geboren, in der Oberpfalz. Wie es dich nach Berlin verschlagen hat, erzählst du sicher noch später, aber erinnerst du dich noch an deine ersten Flirtversuche als Laie?
Ja, also erstmal hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf und natürlich erinnere ich mich noch an meinen ersten Flirtversuch. Da war ich damals mit drei guten Kumpels in einer Bar und ich weiß noch, dass am Tresen zwei Mädels waren, die fand ich super hübsch, also vor allem die eine. Und dann haben wir die ganze Zeit darüber diskutiert, wer spricht die jetzt an, und keiner von meinen Jungs hatte den Mumm dazu und ich dachte mir, okay, wenn es keiner macht, dann mache ich das. Und im Endeffekt ist es so, dass es jetzt vielleicht nicht der klassische Korb war, aber ich bin dann auf die zwei Frauen zugegangen und habe dann stotternd und zitternd, also es war wirklich so, als mir das Herz ist mir in die Hose gerutscht, weil im Endeffekt ist es ja so, im Hintergrund schauen dir ja die Jungs zu und du willst es nicht vermasseln. Also stand ich vor den zwei Mädels und habe gefragt, hey Mädels, darf man euch Gesellschaft leisten? So, beide haben mich angeschaut und das war, als würde die Zeit stillstehen, weil ich einfach das Gefühl hatte, die begutachten mich und überlegen gerade, sollen wir ihm eine Chance geben oder nicht? Und faktisch war es dann so, dass die eine gesagt hat, ja klar, setz dich zu mir. Und dann habe ich mit denen geredet, habe dann auch die Handynummer bekommen, ja, aber daraus ist dann nichts geworden. Also die hat mir danach halt auch abgesagt. Und das ist jetzt nicht so dieser klassische Korb, aber das ist das, woran ich mich damals noch erinnere, weil das mein erster Versuch war, eine Frau anzusprechen. Und ich hatte einfach auch das Gefühl, dass die Mädels mit mir Mitleid hatten. Ja, deswegen haben sie gesagt, komm, setz dich zu uns.
Und du hast ja gleich zwei Mädels ausgesucht. Also ja, nicht nur eine, sondern du bist gleich in die Vollen gegangen. Du warst also als Jugendlicher selbst auch mal damit beschäftigt, deine Schüchternheit abzulegen.
Genau. Auf jeden Fall, weil es ist ja so, wenn man sich auf diesen Weg begibt, dann merkt man in allererster Linie, es geht um einen selbst. Man kämpft gegen seine eigenen Ängste, gegen seine Schüchternheit. Und erst wenn man dann in der Situation ist, komplett frei handeln zu können, weil man seine Ängste abgelegt hat, dann kommt man auch in die Wirkung. Und deswegen war das für mich ein ganz wichtiger Part, weil ich einfach sehr, sehr viele Ängste hatte, sehr viel auch schüchtern war. Ich wusste nicht, wie ich mit Frauen kommunizieren sollte. Und nur so kannst du besser werden.
Du bist aber damals auch in der sogenannten Friendzone gelandet oft, also einer, wie man sie beschreibt, rein platonischen Beziehung zwischen zwei Personen, in der sich eine Person eine romantische oder sexuelle Beziehung wünscht, die andere aber nicht. Du bist dann mit 17 Jahren durch Zufall auf ein Buch gestoßen zum Thema Dating. Wie kam es dazu?
Genau, also damals war es so, ich war in Straubing in einer privaten Wirtschaftsschule, gibt auch nur eine dort. Und ich musste immer die Zeit totschlagen, weil ich ja mit dem Zug zu dem Dorf fahren musste, wo meine Eltern gelebt haben. Ja. Das heißt, in der Zeit habe ich dann immer versucht, mich abzulenken. Und da gab es einen Kiosk und dort gab es unterschiedlichste Bücher. Und ich bin kein Bücherwurm. Also lesen hat mir gar keinen Spaß gemacht. Aber ich habe dann durch Zufall ein Buch entdeckt, und zwar von Oliver Kuhn, der perfekte Verführer. Und dieses Buch habe ich mir dann heimlich geholt. Ich wollte ja nicht, dass jemand das mitbekommt von meinen Schulkameraden. Ja, und das habe ich dann gelesen und ich hatte damals das erste Mal das Gefühl, dass ein Mann wie ich es schaffen kann, eine tolle Frau in sein Leben zu ziehen, denn das Buch gab mir Hoffnung. Damals gab es ja nur Tipps von Psychologen im Internet, da stand dann so drin, zieh dich gut an, geh vorher duschen und dann klappt es schon, aber faktisch hat mich das nie weitergebracht und wie ja du auch schon vorhin gesagt hast, ich bin in der Friendzone gelandet. Das heißt, ich habe mich immer auch gefragt, woran liegt es denn? Warum finden Frauen einen anderen Mann interessant und mich halt nicht? Und ja, dann habe ich halt eben das Buch entdeckt, habe das aufgesaugt und dann ging es quasi los mit der Reise des Flirtens.
Ein Mann wie du, hast du erwähnt, wie sieht denn so der typische Mann aus, der Single ist oder dem du helfen würdest?
Also mein Klientel von heute, das sind ganz normale Durchschnittsmänner. Also das sind eher auch intelligente Männer, die sich sehr, sehr viele Gedanken machen, die sehr verkopft sind, die sich fragen, Mensch, kann ich das machen oder nicht? Wenn ich dann die Südländer mir anschaue, die machen es einfach. Ja, die gehen hin und sagen, hey Baby, ja, auch wenn das vielleicht nicht die beste Form ist, die ich auch nicht empfehle, in meinen Coachings so zu agieren. Es ist so, dass die Jungs in meinen Coachings das halt auf eine ganz sympathische Art und Weise lernen. Bloß am Anfang beginnt halt alles, wie auch bei mir selbst, mit der Reise, seine Schüchternheit abzulegen. Und die Jungs, die bei mir sind, sind schüchtern, sind sehr verkopft, tun sich einfach sehr schwer. Und wenn sie das ablegen, dann kommen sie in die Wirkung und dann wird alles auch einfacher.
Und jetzt sprichst du von den Jungs. Sind das jetzt eher die jüngeren Männer oder auch ältere? Wo fängt älter an? Also wer wendet sich an dich?
Ja, das ist eine gute Frage. Also der Jüngste war bei mir 18, der älteste Teilnehmer 63. Der Durchschnitt, und da würde ich sagen, das sind so 80% der Teilnehmer, die ich habe, also egal, ob es jetzt Männer oder Frauen sind, ich habe auch Frauen in Coachings, die sind so um die 30, und viele von denen haben auch Karriere gemacht. Also ich habe alles Mögliche durch die Bank, von einem Bürokaufmann bis hin zum Manager, Unternehmer, KSK-Soldaten, also Elite-Soldat, der im Krieg war. Ich habe wirklich alles gehabt, was man so haben kann. Und das sind an sich einfach normale Männer, die sich eine Freundin wünschen und die sagen, Mensch, ich habe so viel Zeit in meine Karriere gesteckt, ich habe vergessen, dass das Thema Partnerschaft für mich wichtig ist.
Und du hast es schon angesprochen, da geht es jetzt weniger um die schnelle Nummer, sondern eher um etwas Nachhaltiges.
Genau, genau. Also die, die zu mir kommen, da geht es jetzt nicht um One-Night-Stands und solche Dinge, und da bin ich auch der falsche Mann dafür, weil für mich ist es so, das Glück kommt immer dann, wenn wir uns auf eine andere Person einlassen können. Also wenn wirklich Liebe im Raum ist. Weil dann entsteht eine viel tiefere Verbindung, eine emotionale Verbindung. Und bei einem One-Night-Stand habe ich zwar einfach nur einen Spaß für ein, zwei Stündchen, aber seien wir mal ehrlich, wir schätzen es doch total wert, unseren Gegenüber zu begegnen, den wir lieben, wo wir uns fallen lassen können, dem wir unsere Ängste, alles anvertrauen können. Ich denke, das ist einfach eine sehr, sehr tiefe Form der Liebe, und genau darum geht es bei mir auch.
Du hast ja nach deinen ersten Flirtversuchen so ein bisschen mitbekommen, wie du auf Frauen wirkst. Spätestens dann hättest du ja auch Lehrer, Polizist, Pilot oder Therapeut oder Architekt oder Arzt werden können, nämlich Berufe, die Frauen an Männern besonders attraktiv finden. Aber du hast dich für eine andere Ausbildung entschieden und bist dann nach München gezogen.
Genau, also ich habe ja eine kaufmännische wirtschaftliche Ausrichtung durch die private Wirtschaftsschule, bin aber dann zu dem Punkt gekommen, mich zu fragen, was will ich denn? Also ich habe dann unterschiedliche Praktika gemacht, als Koch, als Einzelhandelskaufmann. Und am Ende bin ich dann in einem FSJ gelandet. Das habe ich dann in Regensburg gemacht. Das ist ein freiwilliges soziales Jahr. Und der Beruf der Pflege hat mir gefallen, weil ich auch diesen Austausch gesucht habe mit anderen Menschen. Also ich wollte meine sozialen Fähigkeiten verbessern. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich was Gutes dabei tue. Denn anderen zu helfen ist immer etwas, was mir wichtig ist. Und dann bin ich halt eben nach München gezogen und habe da meine Ausbildung als Krankenpfleger angefangen.
Ja, München, die Stadt von Weißbier, Lederhosen, Fußball. Was waren denn damals für dich deine ganz persönlichen Hotspots in der Stadt? Also für den perfekten Flirt, für die passenden Worte oder die beste Körpersprache? Und welche Orte sollte man definitiv dafür meiden?
Also die besten Hotspots in München, beziehungsweise dort, wo ich halt mein Unwesen getrieben habe, das war zwischen Stachus und Odeonsplatz, also in Einkaufsmeile, weil ich da fast tagtäglich Frauen angesprochen habe. Aber man muss dazu sagen, jeder Ort eignet sich zum Flirten. Ich habe das damals gemacht, weil ich einfach üben wollte, weil ich besser werden wollte, weil ich an meiner Wirkung gearbeitet habe. Aber prinzipiell ist jeder Ort gang, also man kann immer flirten. Wichtig ist nur, dass wir auf unser Gegenüber sympathisch wirken und dass unser Gegenüber auch das Gefühl hat, dass von uns keine Gefahr ausgeht. Weil wenn ich nachts, 3 Uhr nachts, eine Frau anspreche, dann ist es natürlich so, dass sie sich denkt, oh Gott, was will der von mir? Und deswegen ist es wichtig, dass wir von Anfang an auch Grenzen akzeptieren und der Frau auch das Gefühl geben, dass wir in guter Absicht kommen.
Also kommt es auch auf die Uhrzeit an, nicht unbedingt vielleicht zur fortgeschrittenen Stunde, sondern eher tagsüber? Oder gibt es irgendwelche Tipps, die du den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben kannst?
Also Uhrzeit würde ich halt nicht sagen. Also natürlich ist es besser am helllichten Tag, weil man sich da besser unterhalten kann. Es ist auch so, dass man den anderen sieht, die Straße ist belebt, das gibt dem anderen auch ein gutes Gefühl von Sicherheit, während nachts kaum Leute unterwegs sind und man natürlich auch immer ein bisschen Angst hat. Ach, was will der von mir? Ja, der könnte ja auch irgendeine kriminelle Handlung vornehmen wollen. Also da muss man natürlich differenzieren. Ich persönlich mag es lieber, in Alltagssituationen Frauen kennenzulernen. So habe ich auch meine Freundin kennengelernt, denn in Alltagssituationen sind die Menschen, wie sie sind. Wenn du jetzt nachts unterwegs bist, dann stehen auch viele unter Alkoholeinfluss. Das heißt, es verfälscht auch so ein bisschen die Wahrnehmung, wie der andere ist. Aber prinzipiell kann man das zu jeder Uhrzeit machen.
Du hast das selbst schon angesprochen, das Thema Alkohol. Oktoberfest, Wiesn in München, man lernt schneller Menschen kennen, aber nachhaltiger ist das ja nicht.
Ja, also die Frage ist immer, mit welcher Intention gehe ich hin? Also wenn man auch zum Beispiel den Club anschaut oder auch die Wiesn, da ist es dann so, man lernt jemanden kennen, ist unter Alkoholeinfluss und dann geht es halt schnell zur Sache. Aber die wenigsten Beziehungen entstehen daraus. Wenn man sich die Statistiken anschaut, dann entstehen heutzutage die meisten Beziehungen tatsächlich über Freundschaften oder über die Arbeit. Club ist halt so ein bisschen anders gepolt. Deswegen würde ich halt auch lieber den Weg gehen, wo man sich wirklich kennenlernen kann. Und wirklich kennenlernen kann man sich halt immer dort, wo die Umgebung gut ist. Und da bietet sich eben der Supermarkt an, die Straße. Das ist auch das, was die wenigsten machen. Deswegen ist es auch eine Besonderheit für die Frau. Und deswegen kann ich das auch nur empfehlen.
Also ob Opernsaal oder Baustelle ist erstmal egal. Es kommt immer auf den Gegenüber an, wie offen man ist und mit welchem Selbstvertrauen man vielleicht auch den Gegenüber ansprechen möchte.
Ja.
Dann bist du ja 2014 nach Berlin gezogen. Hier leben überdurchschnittlich viele Menschen als Single, also als ledig oder geschieden und nicht mit einem Partner zusammen. Wie kam es zu diesem erneuten Umzug von München nach Berlin und wo gab es für dich auch in der Hauptstadt den ersten Korb? Gab es überhaupt einen Korb?
Genau. Also ich bin nach Berlin gezogen, weil mein damaliger und auch heutiger immer noch guter Kumpel, der ist nach Berlin gezogen und ich habe mir gedacht, okay, was machst du jetzt? Ich wollte in München nicht bleiben, ich war auch recht jung, ich war Anfang 20 und dachte mir, ich möchte einfach gerne auch mal was sehen, ja, eine andere Stadt sehen, einfach mal gucken. Und ich war zuvor schon ein paar Mal in Berlin und irgendwie hat mir das gefallen, also die Offenheit der Menschen und die Toleranz und dann hat es mich einfach auch dahin verschlagen und wir hatten natürlich auch geplant, im Jahr 2014 dann unser Coaching-Unternehmen professionell aufzuziehen, das heißt mit Webseite und allem drum und dran. Und deswegen bin ich dann nach Berlin gezogen. Also zum einen, weil mein Kumpel eingezogen ist und zum anderen, weil ich so oder so mal in eine andere Stadt wollte und hat sich Berlin einfach angeboten. Und ich habe mir zwar vorgenommen, dass ich nur 3 Jahre bleibe, aber faktisch lebe ich ja jetzt auch schon 8 Jahre in Berlin. Und Berlin lässt einen aber nicht mehr gehen. Ne?
Also kurz gesagt bist du für einen Mann nach Berlin, aber wegen einer Frau. Später dann, ja?
So ist es genau. Ja. Für einen Mann nach Berlin, aber für die Frau geblieben. Und meinen ersten Korb, um deine Frage noch vorher zu beantworten. Ja. Also ich habe dahingehend meine Denkweise geändert. Für mich existiert ein Korb nicht. Denn ein Korb bedeutet ja, dass die Frau mich in irgendeiner Form ablehnt. Aber das kann sie ja nicht, weil wenn ich eine Frau anspreche und ihr sage, dass ich sie toll finde und sie sagt, hey, sie hat gar keine Zeit oder sie hat einen Freund oder sonst irgendwie, dann hat das ja nichts mit mir zu tun. Also wenn eine Frau schreiend von mir wegrennt, dann würde ich das als Korb betiteln. Aber da das so gut wie nie passiert, ist es so, dass ich in meiner heutigen Denkweise sage, es gibt keine Körbe. Ich gebe der Frau ein Angebot und wenn die Frau dieses Angebot annimmt, dann lernen wir uns besser kennen und wenn nicht, dann nicht.
Ja, das mit dem Angebot ist auf jeden Fall richtig. Ist immer Geschmackssache, ja? Auf wen steht man gegenüber? Also bei den Frauen wie bei den Männern ja ähnlich. Das war für dich, ich glaube auch persönlich, eine harte Zeit. Du bist damals deutschlandweit unterwegs gewesen. Du warst in Hamburg, in Stuttgart, Frankfurt am Main oder auch in Köln, um Coachings zu geben, aber so ganz funktioniert es wirtschaftlich, glaube ich, noch nicht perfekt. Du hast dann oft auch am Existenzminimum gelebt. Wie hat sich das denn gedreht und welche Tipps möchtest du vielleicht auch Gründerinnen und Gründern mitgeben?
Ja, also es war eine harte Zeit. Ich würde mal sagen, die harte Zeit ging so 4-5 Jahre. Also es war sehr, sehr hart, weil wenn man kein Geld hat und vor allem auch das Gefühl bekommt, oh, wie bezahle ich meine Miete nächsten Monat, dann ist das schon sehr, sehr heftig. Auf der anderen Seite war es dann einfach so, dass mir das Geld nicht so wichtig war. Also ich habe das getan, was ich geliebt habe. Und ich glaube, das ist der erste Tipp, den ich mitgeben möchte, dass man nicht auf das Geld achtet. Wenn du liebst, was du tust, dann zieht dich das durch die tiefsten Täler. Und genau so war es bei mir. Ich meine, ich habe da teilweise einen Praktikumsjob gemacht, wo ich dann auch nichts verdient habe, weil ich dann eben auch in die Marketing-Schiene gegangen bin, um eben dort auch Wissen mir anzueignen für mein eigenes Unternehmen. da habe ich halt 400 Euro verdient, ja, und hatte eine Vollzeitstelle. Und dann habe ich mich auch noch um meine Firma kümmern müssen, um die ganzen Coachings, und bin am Wochenende dann eben um 5 Uhr in der Früh in den Zug gestiegen, dann nach Köln gefahren, 4 Stunden, habe mein Coaching dort gegeben, 7-8 Stunden, und dann noch zurück. Also es war heftig. Ich konnte mir auch kein Hotel leisten. Ja, also es war eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Aber wie gesagt, das eine ist halt, liebe das, was du tust. Und das zweite ist, dass du da durchhalten musst. Und das dritte, die Strategie ist entscheidend. Also das ist das, was ich gelernt habe. Überlege dir eine Strategie, wie du Menschen helfen kannst. Denn Menschen bezahle ich immer dafür, dass du ihnen hilfst, dass du deren Probleme löst.
Und stehe auch Fehler zu, beziehungsweise wenn es mal nicht so gut läuft, auch das gehört zum Lebenslauf, das ist völlig normal. Du hast dann ja dann eine GmbH gegründet in Berlin mit mittlerweile, korrigiere mich bitte, 4 Mitarbeitern, glaube ich.
Ja.
Also da hat sich ja schon einiges getan. Woher kommen diese Kolleginnen und Kollegen? Wie hast du die denn akquiriert? Sind das ehemalige Klienten oder wie kamst du zu den Leuten?
Nee, also tatsächlich ist es so, das sind 2 Jungs und 2 Mädels. Und die haben ganz andere Aufgabenbereiche. Also zum Beispiel ist es so, dass wir einen Blog haben. Da erreichen wir so im Monat 150.000 Menschen. Und der muss gepflegt werden. Ja, da kümmern sich 2 Mitarbeiter von mir drum. Dann habe ich noch meine Assistentin und ich habe noch einen Vertriebsmitarbeiter, der dann eben auch die Analysegespräche macht und natürlich auch schaut, wie wir jemandem helfen können. Also aktuell ist es so, dass ich noch die Coachings alleine mache, wobei das natürlich auch in Zukunft ein bisschen anders wird, dass ich da noch einen Co-Trainer zur Seite bekomme, der dann mich auch unterstützt. Aber so ist momentan das Team aufgestellt und es ist auch wichtig, dass wir, also das, was wir auch bieten an Videos, an Inhalten, das ist auch das, was vielen Menschen hilft. Ja, vielleicht dazu auch eine kleine Geschichte. Meine Freundin, ihre Arbeitskollegin, hatte was Lustiges erzählt. Und zwar meinte die so, ja, also sie kennt da jemanden, ich glaube, es war ein Kumpel, und von dem, dessen Kumpel, der hatte eine Scheidung hinter sich. Und danach stand er in der Situation, Mensch, ich am Haus, Mensch, ich fühle mich allein, ich will eine Freundin, ja, und hat dann eben nach Hilfe gesucht, ist dann eben auf meine Webseite gestoßen, hat dann alles aufgesaugt und dann kam halt eben durch Zufall raus, dass er bei mir ist, also nicht im Coaching, sondern dass er die Tipps von mir holt, denn ich bin ja nicht der Einzige, der als Dating-Coach unterwegs ist. Und das Spannende daran ist, dass er gesagt hat, er ist total euphorisch, er hat jetzt eine Frau kennengelernt und ich habe sein Leben verändert. Und das sind immer so die Geschichten, die mich am meisten bewegen, weil ich mir denke, das kriege ich gar nicht mit. Also es war wirklich nur ein reiner Zufall, weil die Arbeitskollegin von meiner Freundin danach gefragt hat. Ansonsten hätte ich das nie mitbekommen. Und ich finde das immer sehr schön, weil genau das ist das, was wir tun. Wir bewegen Menschen, damit sie ein glückliches und erfülltes Liebesleben führen können. Und es gibt Leute, die nehmen unsere Dienstleistung in Anspruch. Und da freue ich mich auch immer, weil wir da sehr schnelle Resultate erzielen können innerhalb von wenigen Wochen. Aber es gibt auch Leute, die sagen, hey, ich lese mir einfach die Sachen durch und setze es um und es funktioniert auch wunderbar. Mhm.
Und wenn ich mich jetzt als Klient an dich wende, dann trifft man sich und dann checkst du denjenigen oder diejenige erstmal auf Herz und Nieren? Oder wie kann ich mir das dann jetzt in der Realität vorstellen?
Genau, also wir machen immer eine Analyse. Das heißt, wir fragen einfach mal, was sind deine dir bewussten Herausforderungen? Also was glaubst du, woran liegt's? Und danach wird einfach mal geschaut, in welchen Bereich wir dann gehen. Wenn jetzt ein Mann zu uns kommt und sagt, Mensch, ich tue mir einfach schwer, Frauen anzusprechen, dann wissen wir, da müssen wir in die Konfrontationstherapie. Das ist so aus der Psychologie das, was man macht. Wenn jemand eine Phobie hat, eine Spinnenphobie zum Beispiel, dann geht man da hin und sagt, okay, da müssen wir in die Praxis. Das ist das, was wir halt machen. Wenn jemand aber andere Herausforderungen hat, dann ist immer ein bisschen die Frage, was genau sind das für Herausforderungen? Wenn es jetzt zum Beispiel ein niedriges Selbstwertgefühl ist, dass der Mann glaubt, er ist nicht gut genug für die Frau oder dass er immer Frauen anzieht, die nur auf das Geld aus sind, ja, das gibt's ja auch, weil der Mann sich damit eben auch eine Zuneigung erkauft, dann sind das Verhaltensmuster, die wir dann eben im Rahmen von Coachings auflösen. Aber ich muss auch sagen, ich bin kein Psychologe. Und es gibt Leute, die ich auch ablehne, wenn ich sehe, dass wir denen nicht helfen können. Also wenn jemand eine Depression hat, kann ich dem nicht helfen. Mhm. Wenn jemand irgendwie eine soziale Phobie hat, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Also die Leute, die zu uns kommen, da muss ich sagen, die müssen halt im Kern von der Psyche her gesund sein und dann gehen wir die nächsten Schritte.
Und was machst du mit Männern oder auch Frauen, die ein zu großes Ego haben? Also holst du die dann irgendwie herunter und sagst, Mensch, jetzt musst du mal so ein bisschen zurückfahren und gibt es ja wahrscheinlich auch. Es gibt die Schüchternen, aber es gibt bestimmt auch Menschen, die das Gegenteil von schüchtern sind, vielleicht zu offensiv.
Ja, also tatsächlich sind das die wenigsten, die zu mir kommen, weil die aufgrund ihres Egos sagen, ich brauche ja niemanden, ich schaffe das alles selbst. Ja? Mhm. Das ist schon mal das Erste. Wenn ich mal so jemanden bekomme, dann freue ich mich immer, weil mit diesen Menschen kann ich auch arbeiten. Also da arbeite ich dann mit klassischen Coaching-Fragen und gehe dann ganz tief rein und für ihn dahin zu bringen, also hinzuführen, dass er selbst diese Erkenntnis gewinnt durch Fragestellungen. Denn das Beste ist immer, wenn man selbst erkennt, dass die Art und Weise, wie ich gerade auftrete, vielleicht hinderlich ist. Also das ist natürlich dann eine andere Methodik, eine andere Herangehensweise, die wir haben. Aber wie gesagt, die meisten sind halt schüchtern, tun sich schwer, sind eher verkopft, sehr analytisch. Und da ist dann eben ein anderer Ansatz da.
Jetzt verbindet uns ja auch die gemeinsame bayerische Heimat. Ich hatte es vorhin ja schon erwähnt.
Ja.
Aber auch, dass wir im vergangenen Jahr 2021 unabhängig voneinander ein Buch veröffentlicht haben. Wie ich lernte, die schönsten Frauen zu erobern, das ist dein Titel. Wie viele Männer haben sich denn bei dir für dieses Buch bedankt oder gab es denn auch Beschwerden von Leserinnen?
Genau, also From Zero to Women's Hero, wie ich lernte, die schönsten Frauen zu erobern, das ist der Buchtitel. Das erschien letztes Jahr im Oktober 21 und das Buch haben meines Wissens nach nur Männer gelesen. Also ich habe bisher keine einzige Frau gehabt, die gesagt hat, dass ich habe mir das Buch gekauft und es war der absolute Trash. Es ist ja auch ein Buch, das ich geschrieben habe, um Menschen zu berühren. Also es ist jetzt nicht dieses, wie ich das und das und das geschafft habe, sondern ich erzähle ganz viel von meinen Fehlschlägen und welche Erkenntnisse ich daraus gewonnen habe und die dann im Idealfall den Leser voranbringen. Das Feedback, das ich von den Männern bekommen habe, ist aber genau das, dass viele sagen, hey, das ist authentisch, das ist ehrlich, das zeigt einfach auch, dass ein Weg auch hart sein kann, ja, also so wie es bei mir war, es war ein langer, langer, steiniger Weg und es macht aber auch Mut, den Männern zu helfen und genau aus dem Grund habe ich das Buch geschrieben und es hat viele berührt, also ich kenne Leute, die sagen zu mir, hey, ich bin gar kein Bücherwurm, ich lese Bücher gar nicht, aber ich habe mir das geholt und in zwei Tagen habe ich es durchgelesen. Also das sind einfach tolle, tolle Rezensionen, die wir da erhalten. Ja.
Und dafür lohnt sich jede Arbeit, auf jeden Fall. Ich hatte ja auch schon erzählt, ein Buch veröffentlicht mit meinen eigenen Dating-Erlebnissen in einem Kapitel. Der Titel des Kapitels ist, Überraschung, ja, schüchtern bis nüchtern, da man ja auch viel Tragik und Komik begegnet im Leben, ob es jetzt beim Bier an der Bar ist oder beim Prosecco an der Theke. Flirten ist hochkomplex. Wie schaffst du das, den Menschen so eine gewisse Fähigkeit zu übertragen, die Angst vor dem Ansprechen zu bewältigen? Also mal ganz konkret, wie kann ich mich innerhalb von 4 oder 8 Wochen oder ich weiß nicht, wie schnell das bei dir funktioniert, bei den Klienten, wie kann ich meine Schüchternheit ablegen in der Praxis? Ja. Geht ihr da auf die Straße, sprecht ihr gemeinsam auch dann gegenüber an?
Ja, also ich sage immer einen Tag. Ja, also es ist ein Tag, weil was wir machen, sind positive Referenzerfahrungen. Also unser Gehirn funktioniert ja so, dass es uns vor einer Gefahrensituation schützen möchte und vor allem das, was der Mensch nicht kennt, das macht ihm Angst. Wenn wir aber dieses negative Gefühl durch ein positives ersetzen, dann wird unser Gehirn neu konditioniert und sagt, hey, das hat ja bei der letzten geklappt, geh zu der nächsten auch hin. Und das, was wir machen, ist ganz einfach. Ich bringe meinen Coaching-Teilnehmern bei, was wirklich funktioniert. Ich nehme ihre Stärken, bring die rein, also erarbeite mit ihnen einen Plan und das sorgt dafür, dass die dann innerhalb der Praxis, also an einem Tag merken, hey, das funktioniert ja, das ist total easy. Und wenn sie das dann haben, dann geht's los. Und viele von den Jungs lecken dann eben auch Blut und wollen dann eben Gas geben. Und dann ist es wirklich ein Selbstläufer. Also es ist halt ein Tag, wo ich mit den Jungs rausgehe und wo ich ihnen, ich habe ja alle Fehler selbst gemacht. Ich weiß ja, welche Fehler man nicht machen darf. Und dadurch, dass ich ihnen genau das gebe, was sie brauchen, kommen sie sehr schnell nach vorne. Und alles andere ist dann eben ein reiner Optimierungsprozess, zu sagen, okay, achte mal darauf ein bisschen, achte auf die Signale der Frau etc.
Das sind dann aber eher Einzelcoachings oder wie ist das? Also ich laufe jetzt durch die Fußgängerzone in Berlin. Und dann sehe ich plötzlich 10 Männer, die sich auf die Frauen stürzen und dann wird so eine attraktive Frau dann irgendwie von 10 Männern nacheinander angesprochen. Sowas ist natürlich nicht der Fall,
ja? Nee, das nicht. Aber klar, wir gehen halt in Praxis, also dann eben an klassischen Hotspots, wo in Berlin viel los ist und dann wird eben die Frau angesprochen. Ja, das auf jeden Fall, weil das ist ja die Praxis, die er braucht, um seine Schüchternheit zu überwinden und zu merken, hey, Frauen freuen sich. Und das ist ja das Wichtigste. Das, was wir ja tun, das ist ja nicht etwas Schlechtes, sondern ganz im Gegenteil. Viele Frauen freuen sich. Wenn man sich Tinder-Profile von Frauen anschaut, da steht in jedem 10. Tinder-Profil drinnen, hey, ich würde mir wünschen, dass man sich im Supermarkt begegnet hat. Ja? Und genau das ist das, was ich als aktuelle Stärke sehe. Und wenn ein Mann sich auf diesen Weg begibt, dann kann er, wenn er sich an die Punkte hält, die ich ihm sage, sehr, sehr schnell zum Erfolg kommen. Wir haben Teilnehmer, die innerhalb von 5 Wochen, also wir haben auch ein 5-wöchiges Coaching, wir haben auch Einzelcoachings, aber in den 5 Wochen, da gehen wir ganz tief in die Materie rein, sowohl praktisch als auch in der Theorie. Und wir haben auch Teilnehmer und nicht nur wenige, sondern ich würde sagen, von 10 Teilnehmern sind so 1, 2 immer, die dann eben auch in den 5 Wochen ihre Freundin finden.
Und wie war das in der Pandemie? Da konnte man sich ja oft nur durch eine Maske sehen. Ist ja jetzt nicht so einfach gewesen. Gut, Augenkontakt, schön und gut. Gab es da auch herausfordernde Momente? Hast du da pausiert oder wie war das jetzt in den vergangenen 2 Jahren?
Genau, also es hat sich halt verlagert. Also natürlich, als dann eben Lockdown war, da ging gar nichts mit Coachings und wir haben da auch alles runtergefahren. Wir haben dann halt eben die Coachings online gemacht. Also da ist dann eben, ich sag mal, der Online-Dating-Boom entstanden. Mhm. Also viele haben darüber dann eben ihren Partner kennengelernt. Und da haben wir eben auch Hilfestellung geleistet, weil ich ja auch in meiner Zeit, als ich in München gelebt habe, habe ich auch sehr viel Online-Dating gemacht. Weil ich eben auch, ich wollte alles meistern. Für mich war das wichtig, Frauen im Alltag kennenzulernen, im Club. Also ich war immer von Montag bis Freitag auf der Straße, habe Frauen angesprochen, dann am Freitag, Samstagabend noch im Club. Und ich habe am Abend, also unter der Woche, auch meistens Online-Dating gemacht. Also ich habe mich diesem Thema verschrieben. Ja, das war krass. Ja. Ich habe nichts anderes gemacht. Und ich weiß, wie das beim Online-Dating funktioniert. Man muss sich natürlich ein bisschen anpassen an die Gegebenheiten von heute, denn damals gab es kein Tinder. Mhm. Und auch man hat das Ganze am Computer gemacht. Aber dadurch ist halt eben dieser Online-Dating-Boom entstanden und da haben wir den Leuten auch geholfen.
Damals, du bist Jahrgang 1991, da hat sich viel getan seitdem. Gibt es denn auch Unterschiede in der Ansprache? Also zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, ob du auch LGBTIQ-Klienten oder Klientinnen hast, die sich ja an dich wenden. Oder auch was die Region angeht, sind die Kölner aufgeschlossener, was man oft hört für einen Flirt, als der Heilbronner?
Ja, das ist eine Frage, die ich sehr oft zu hören bekomme. Also prinzipiell, ja, vielleicht kann man sagen, dass eben Menschen in Berlin ein bisschen offener sind als jetzt vielleicht im Süden. Aber ich bin eher der Meinung, wenn ich offen auf mein Gegenüber zugehe, dann öffnet sich mein Gegenüber in den meisten Fällen auch. Also es hängt eher mit seiner eigenen Wirkung zusammen. Und ja, also wir haben auch in den Coachings eher selten, aber hin und wieder auch mal Bisexuelle oder auch Homosexuelle. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen eine andere Herangehensweise. Aber prinzipiell ist es das gleiche Schema. Also da geht es dann auch darum, dass man dann eben den anderen anspricht. Natürlich habe ich jetzt nicht das geschulte Auge, um zu erkennen, wer jetzt homosexuell sein könnte oder nicht. Mhm. Aber die Klienten von mir, die haben ja ein sehr geschultes Auge. Und dann geht es auch darum zu sagen, okay, ah, alles klar, der könnte vielleicht homosexuell sein. Gut, dann könntest du den jetzt mal ansprechen. Ne?
Okay, also klar, natürlich, wenn man das ist, dann hat man auch eher einen Blick dafür. Jetzt sind ja viele deiner Klienten auch erstaunt darüber, dass die Frauen, also überwiegend Frauen dann in dem Falle, positiv auf sie reagieren. Sollte ich denn, wenn ich dich als Coach kennengelernt habe, alle Dating-Apps löschen und nur noch im Supermarkt oder auf der Straße Ausschau halten, also im echten Leben, oder ist die Suche im Netz nicht ganz aussichtslos?
Ich bin immer ein großer Fan der Ressourcenförderung. Das heißt, ich schaue mir ja auch immer an, was für Stärken bringst du mit? Wo bist du schon gut darin? Weil von gut zu sehr gut zu kommen, ist viel leichter als von schlecht zu gut. Ja, das dauert einfach länger. Mhm. Das heißt, wenn ich jemanden habe, der jetzt beim Online-Dating super gut im Schreiben ist, der sagt, hey, das läuft alles wunderbar, dann sage ich, gut, okay, wir optimieren einfach dein Profil, damit du die richtigen Frauen anziehen kannst. Und dann schaust du, dass du dann im Date die Frau von dir begeistern kannst. Ja, wenn das für dich funktioniert, dann gehen wir diesen Weg. Bei gewissen Leuten sage ich immer, hey, Online-Dating macht für dich keinen Sinn. Also du bist super schreibfaul, dir macht das keinen Spaß, auch das Profil zu gestalten. Dann nutz doch lieber den anderen Weg. Ja, wenn Kommunikation deine Stärke ist, wenn du Talent dafür hast, dann geh doch lieber dahin, wo du es nutzen kannst, auf die Straße oder meinetwegen auch im Club, ja, wenn das für dich eine Option ist. Aber wichtig ist, dass du dann dort in die Handlung kommst.
Was sollte in meinem Tinder-Profil auf keinen Fall stehen?
Ja, auf keinen Fall sollte im Tinder-Profil stehen, was du suchst. Ja, also viele Männer schreiben nämlich rein, ich suche eine Frau, die lieb ist, die herzlich ist, die mich mag, mit der ich kuscheln kann und so weiter. Wirkt einfach sehr bedürftig. Ich lese das so oft bei Männern. Ja, also schreib doch lieber viel mehr rein, was dich ausmacht. Also wenn man sich ein Profil anschaut, dann ist doch die Frage, wer ist die Person? Was macht die aus? Und gibt es Gemeinsamkeiten? Und wenn ich in meinem Profil schon etwas kommunizieren kann, was eine Gemeinsamkeit auslöst, dann ist die Matchwahrscheinlichkeit auch viel höher.
Und die Bilder sind auch nicht so unwichtig. Ich hatte mich im Vorfeld unseres Treffens heute so ein bisschen eingelesen. Da habe ich irgendwo in einem Artikel gelesen, dass Angelbilder zum Beispiel bei Männern ja oft willkommen sind, aber die Frauen finden Angelbilder jetzt nicht so schön, wenn die Männer da mit so einem Karpfen irgendwie glitschig sich fotografieren lassen. Gibt es da noch andere Beispiele? Also man sollte sich wahrscheinlich auch mal irgendwie lächeln zeigen oder jetzt nicht nur irgendwie griesgrämig. Was kannst du da noch mit auf den Weg geben?
Ja, also lustig, dass du es ansprichst. Ich war nämlich vor einer Woche beim Deutschlandfunk und da wurde das auch mit den Angelbildern angesprochen. Also es ist einfach so, die Frage ist immer, wer bin ich? Also was ist meine Persönlichkeit? Was macht mich aus? Welche Leidenschaften habe ich? Und welche Charaktereigenschaften suche ich bei der Frau? Als Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich bin jemand, der Hunde liebt. Und ich will auch, dass meine Partnerin mit Hunden klarkommt. Das ist für mich ein absolutes Muss. Mhm. Da macht es auch Sinn, so ein Bild reinzunehmen, wo ich dann eben mit meinem Hund zu sehen bin. Weil ich ja dann eben auch ganz klar bei meinem Gegenüber das Gefühl erzeuge, das ist mir wichtig, das ist Teil meines Lebens, meiner Persönlichkeit. Und so baue ich mein Profil auf. Es geht um Wertebilder. Das heißt, ich kommuniziere Werte, die ich habe, aber auch die Frau haben sollte. Damit schaffen wir eine gemeinsame Basis und die Matchwahrscheinlichkeit steigt dann. Und wir gehen ja nicht, und das ist auch ein Denkfehler, den viele Männer haben oder auch Frauen, dass man sagt, man geht in die Quantität. Also wenn ich 100 Likes habe, dann finde ich eine Frau. Nein, geh mehr in die Qualität. Hm. Achte vielmehr darauf, die richtige Frau anzusprechen. Dann brauchst du keine 100 Likes, weil dann hast du vielleicht 10 Likes, aber von diesen 10 Likes schreiben dir 8 Frauen zurück und davon hast du dann 4 oder 5 Dates, das ist viel, viel besser und die Frau passt am Ende auch zu dir.
Also weniger ist mehr. Ja. Du lebst selbst, und das hast du auch schon erwähnt, in einer glücklichen Beziehung. Hör auf dein Herz. Was wünschst du dir für die Zukunft, ganz persönlich und beruflich?
Boah, eine gute Frage. Also persönlich wünsche ich mir, dass alles, also dass ich weiterhin gesund bin, dass ich vielen Menschen helfen kann, wobei das auch ins Berufliche, das ist bei mir mehr vernetzt, ja, also privat und beruflich. Ich wünsche mir, sagen wir mal so, also privat wünsche ich mir, dass ja, das mit der Familiengründung mal ansteht.
Also meine das geht jetzigen, manchmal schneller als vermutet ja, und geplant, ja.
Also ich bin ja jetzt auch schon über 30.
Naja, und ich, ist das neue 20.
Das ist richtig. Genau, und ich wünsche mir einfach, dass das klappt, also dass ich mit meiner jetzigen Freundin da einfach auch eine Familie gründen kann und dass das einfach so weiterhin gut läuft, wie es bisher ist. Also es ist eine super tolle Frau und ich bin jeden Tag dankbar, dass sie in mein Leben getreten ist. Das ist das eine und beruflich wünsche ich mir natürlich einfach, dass wir mehr Menschen helfen können, ja. Weil ich einfach sehe, dass so viele Menschen leiden. Also ich bekomme das so oft mit, dass die sich selbst aufgeben und sagen, ah, das funktioniert alles nicht, ich bleibe für immer Single und dann gibt es natürlich auch noch diesen neuen Denkansatz. Man kann ja auch ohne einen Partner glücklich sein. Ja, das kann man, natürlich. Allerdings ist es so, dass Partnerschaft ein erfüllter Teil deines Lebens ist. Ich finde, dass wir Menschen 3 Themen haben, die wir meistern sollten. Das eine ist Gesundheit, das andere ist dann das Soziale. Dazu gehört natürlich Freunde, Familie, aber auch Partnerschaft dazu. Und das dritte ist Beruf und Karriere. Und wenn das dann wegfällt, wenn man sagt, hey, ich bin jetzt für immer Single, ich glaube nicht, dass das einen glücklich macht, denn einen Partner zu haben, wo man eine tiefe Verbundenheit hat, das ist etwas sehr Besonderes und Einzigartiges. Und ich wünsche mir einfach, dass mehr Menschen glücklich werden, dass mehr Menschen zusammenkommen, dass weniger, so wie du es auch mal schon gesagt hast, weniger Hetze besteht, sondern wirklich mehr ein Miteinander. Ja. Auch nicht dieses, Frauen sind total komisch oder Männer sind komisch, sondern dass wir mehr zueinander finden, dass es mehr ein Verständnis gibt für den anderen und dass wir alle zusammen glücklich sind. Das ist so das.
Dass wir uns auch mehr aufeinander einlassen, ja.
Ja.
Also, wer jetzt noch unsicher ist, ob er demnächst auf der Straße mal in die charmante Offensive gehen sollte, dem sei empfohlen, dir zu schreiben. Spaß hat's gemacht, Andreas. Es war wirklich aufschlussreich, auch für mich. Dank dir sehr für deine Zeit und bis bald.
Ja, danke, dass ich Gast sein durfte. Es hat mir auch super viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass der ein oder andere Zuhörer daraus was mitnehmen konnte. Und ja, vielleicht gibt es ja nochmal eine Sendung. Ich bin immer bereit, falls du mal wieder Lust hast.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.